Martin von Arndt, Sayus, Roman, Ars Vivendi Verlag, Cadolzburg, 2019. 1956. Ex-Kommissar Andreas Eckhardt wird von einem früheren Mitstreiter kontaktiert, der für den britischen Nachrichtendienst MI6 sein explosives Dossier erwerben will. Ein ungarischer Geheimpolizist möchte sich in den Westen absetzen und bietet eine Liste mit den Namen von KGB-Agenten und Doppelagenten. Eckhardt lehnt zunächst ab, doch dann erfährt er, dass er eine familiäre Beziehung zu einem dieser Agenten hat. Er lässt sich umstimmen und begibt sich auf eine heikle Mission nach Budapest, wo die sowjetische Invasion nach dem Volksaufstand in vollem Gange ist und die Stadt in Chaos und Gewalt versinkt. Plötzlich stand Vannuzzi da, sah unverschämt lausbubenhaft aus, trotz seiner inzwischen fast 50 Jahre. Eckhardt hatte gerade die Haustür aufgeschlossen, als er hinter sich eine Stimme hörte. Sie sprach Deutsch, mit ausgeprägtem amerikanischen Akzent. Er erkannte sie umgehend. »Können Sie sich mal meinen Rücken ansehen, Herr Doktor? Fühlt sich an, als ob mich ein Pferd getreten hätte.« Eckhardt drehte sich nicht um, atmete tief durch. Er ließ die Tür offen, damit sein Besucher nach ihm ins Haus schlüpfen konnte. Unverschämt lausbubenhaft, unverschämt jung, nachdem er sich in die Hände geblasen, um sie zu erwärmen, den Mantel abgelegt und sich mit gönnerhaftem Blick ein wenig in der Wohnung umgesehen hatte. Dann flätzte er sich auf einen Sessel im Wohnzimmer, saß breitbeinig da und bediente sich an einer Schale mit Äpfeln, die auf dem Tisch stand. Eckhardt hörte das krachende Geräusch, leise, schmatzende Laute. Eckhardt hatte Vannuzzi nicht mehr gesehen, seit dieser vor 4 Jahren den Mossad verlassen hatte. Unehrenhaft, wie man munkelte, was auch immer das bedeuten mochte bei einem Nachrichtendienst. Er wusste nichts über dessen Verbleib, nicht einmal, ob er noch lebte. Eckhardt setzte sich Vannuzzi gegenüber, wartete auf ein Wort, doch auch jetzt kam nichts als krachende, schlürfende Geräusche, das fachmännische Tranchieren eines Holsteiner Kocks mit den Zähnen. Als es Eckhardt endlich zu viel wurde, brach Vannuzzi das Schweigen. »Sie sind also wieder in Deutschland, Doc. Warum nicht Berlin? Sie kommen doch von da, oder?« »Berlin ist eine Insel, Dan. Wenn es den Sowjets morgen einfällt, sie einzukesseln, was dann? Soll ich in meinem Alter noch zu den Waffen greifen? Hatten Sie nicht Sympathien für die Kommis?« »Ich habe immer Sympathien für soziale Gerechtigkeit, aber keine für totalitäres Denken.« »Hm. Und? Glücklich mit Ihrem Leben hier?« Eckhardt schwieg. »Alles klar, Doc. Wenn einer glücklich ist, dann weiß er es auch.« »Nein. Wenn einer nicht glücklich ist, dann weiß er es.« Vannuzzi hielt einen Moment inne, nickte, dann sagte er, »Ich komme gerade aus Ungarn. Schön da. Auch wenn es sich nach der Blocktheorie eigentlich anfühlen müsste wie ein Land auf dem Mond.« Eckhardt setzte sich in seinen Sessel zurück, verschränkte die Arme. Endlich kam Vannuzzi zur Sache. »Allerdings ein wenig unruhig zurzeit, wovon Sie sich natürlich aus nächster Nähe überzeugen wollten. Für wen arbeiten Sie denn?« Der Italo-Amerikaner machte eine vage Geste, den Apfelrest in der Hand. »Raten Sie, Doc. Bei den Amerikanern? Nein, die würden Sie nicht mehr nehmen, auch wenn Sie der letzte Agent auf Erden wären. Sie sprechen erstaunlich gut Deutsch, Sie waren in der DDR oder der BRD im Einsatz, aber Sie würden nie für einen dieser westdeutschen Nazi-Dienste tätig sein. Wer ist es also?« »Ist ein bisschen kompliziert, ich arbeite quasi auf eigene Rechnung.« Eckhardt lachte laut auf. »Sie verkaufen sich an den Meistbietenden?« »Wenn das Material gut ist?« »Gut bezahlt, meinen Sie. Ist das nicht dasselbe?« »Und welches Material ist gerade im Umlauf?« »Ein Dossier von Agenten und Doppelagenten, die im Ostblock tätig sind.« »Sowjets?« »Sowjets, Ungarn, Polen, Deutsche, Briten, Franzosen, Amerikaner.« Eckhardt pfiff leise durch die Vorderzähne. »Gratuliere, Dan. Und wer wartet auf Ihr Dossier?« »Der MI6. Die Briten. Das ist mal was Neues.« Vannuzzi nahm Eckhardt genauer in den Blick. Der fühlte sich regelrecht angestarrt. Er wolle das Eisen schmieden, solange es heiß sei. Dieses Dossier würde richtig gutes Geld bringen. Doch je mehr er darüber in den letzten Wochen nachgedacht habe, desto klarer sei ihm geworden, dass er es allein nicht schaffen konnte. Es sei ein bisschen kompliziert, an den Informanten heranzukommen. Und wer, wenn nicht Eckart, wäre dafür sein Mann? »Das wird ein besserer Spaziergang, Doc.« »Gehen Sie lieber allein spazieren, Dan.« Ida rauchte eine Zigarette an. Das Zimmer begann sich allmählich mit Qualm zu füllen. »Wenn Sie die Kommis nicht mögen, ist das eine gute Gelegenheit, es Ihnen heimzuzahlen. Falls dieses Dossier in die richtigen Hände gelangt, ist nichts mehr, wie es war. Sie meinen, dass dann der Kalte Krieg entschieden ist? Die Sowjets besiegt, die Welt gehört den Amerikanern und das Lamm liegt beim Löwen?« »Beim Wolf, Doc. Wenn Sie schon die Tora zitieren, tun Sie es wenigstens korrekt.« Eckart blickte überrascht, dann sagte er, »Kein Bedarf mehr, die Welt zu verändern, Dan, oder sie gar zu verbessern. Ich bin zu alt für alles.« »Sie sollten darüber schlafen. Die Sache ist wirklich heiß. Passen Sie auf, dass Sie sich daran nicht die Finger verbrennen.« Eckart war aufgestanden, ging zu einem Schrank, zog Decke und Kissen hervor, warf sie auf die Couch und sagte, »Schlafen Sie. Sie haben anstrengende Tage und Wochen vor sich, wenn Sie nach Ungarn zurückkehren.« Er war bereits aus der Tür, als er Vanuzzis trockene Stimme hörte. »Sie wollen also wirklich nicht mitkommen. Sie sind ein ganz mieser Dad.« Eckart drehte sich abrupt um. »Was?« »Na, Sie wissen von Ihrem Sohn. Sonst hätten Sie mir den Vogel gezeigt und wären weitergegangen.« »Die Frage ist wohl eher, was Sie wissen, Dan.« »Setzen Sie sich wieder, Doc. Ich weiß eine ganze Menge.« »Woher?« »Das Dossier ist ausführlich. Sehr ausführlich. Ein AVH-Mann, der in Moskau...« »AVH?« »Der ungarische Geheimdienst.« »Ungarischer Geheimdienst? Klingt ein bisschen wie kasachischer Schokolatier. Ist das ernst zu nehmen?« »Der AVH hat ein großes Vorbild, den KGB. Ist ziemlich effizient. Die Briten gehen davon aus, dass der AVH rund 1 Million Akten über seine Bürger angelegt hat. Bei knapp 10 Millionen Einwohnern gibt das Fleißbildchen weiter. Unser AVH-Mann hat also beim KGB in Moskau Akteneinsicht genommen, was an sich schon verwunderlich ist, weil die Russen keinem trauen. Trotzdem ist es ihm gelungen, da reinzukommen und Kopien anzufertigen. Und das ist das Dossier. Das ist das Dossier.« Eckart hatte sich wieder gesetzt. »Wer garantiert Ihnen, dass es echt ist?« »Der MI6 hat natürlich eine Kostprobe angefordert und sie geprüft. Und wie der Zufall so spielt, steht auf dieser Kostprobe der Name Agavni Tomasian und Ihrer, Doc.« »Agavni.« Es war eine offene Wunde in Eckarts Leben, und es reichte, den Namen auszusprechen, damit sie wieder blutete. »In welchem Zusammenhang? In welchem wohl?« Eckart fuhr auf. Sie hatte nie für den KGB gearbeitet. Sie kämpfte für einen unabhängigen armenischen Staat, hasste die Sowjets, weil sie mit den Türken paktieren und die kleinen Völker unterdrücken, besonders die Armenier. Stalin hat den türkischen Völkermord unter den Tisch gekehrt, um Ruhe im Kaukasus zu haben, eine Friedhofsruhe. Vanuzzi hatte tief inhaliert, ließ den Rauch in kleinen, runden Wölkchen entweichen. »Fertig, Doc? Mag sein, dass sie freiwillig nichts preisgegeben hat, aber wie ich aus den Unterlagen weiß, war sie Mitglied einer armenischen Terroreinheit, die Anfang der 20er in Berlin die für den Völkermord verantwortlichen Jungtürken liquidiert hat. Sie waren damals der ermittelnde Kommissar. Sie haben einander kennengelernt und waren kurz darauf zusammen in Rom.«
»Herrgott, was wissen Sie noch alles?«
»Was ich weiß, ist unwichtig. Viel interessanter ist, was der KGB weiß. Der empfand das bestimmt als Geschenk des Himmels, als ihre Agavni plötzlich über die Grenze spazierte und sowjetische Staatsbürgerin werden wollte. Phänomenal, was da alles an Informationen und Erfahrungen abzugreifen war. Druckmittel gegen die Türken, gegen die Deutschen, Ideen für den Partisanenkampf. Sicher musste sie, um in der UdSSR zu leben, einen Deal mit dem KGB eingehen und nebenbei ihr ganzes Leben offenlegen. Und ihre Liebschaft.
Nennen Sie es nicht so abfällig. Es war keine Liebschaft.
Wie würden Sie es nennen, Doc? Wie würde er es nennen? Wie nannte man es, wenn sich jemand im Alter von 38 Jahren in ein Mädchen verliebte, das gerade erst großjährig geworden war? Vielleicht war wirklich etwas dran an der Binsenweisheit, dass die Seele niemals älter wurde als 17. Nachdem er aus dem Ersten Weltkrieg gekommen war, hatte er sein Verlöbnis gelöst, weil er in diesen Tagen und Nächten, als er an der Westfront unter einer hohen Decke Schlamm und Erde starb und wieder auferstand, ein anderer geworden war
und seine Verlobte freigeben wollte für ein Leben, das sie erfüllen würde, mit Kindern und einem Mann an ihrer Seite, der nicht jede zweite Nacht schreiend aufwachen und nach seinem Morphium verlangen würde. Er hatte sich geschworen, dass das Thema Frauen für ihn erledigt war und dass daran noch Agavni nichts würde ändern können. Der Altersunterschied war zu groß, ihre Leben zu unterschiedlich. Die Partisanin und der deutsche Polizeimann, einfach lächerlich. Und doch, ihr Haar, das die Tönung von gebranntem Sienna besaß, die hohen, geschwungenen Brauen, ihr dunkelbronzener Teint, der Aprikosenduft, der ihr vorausging, wenn sie das Zimmer betrat. Nachdem sie aus Berlin entkommen war, ging Eckart davon aus, sie nie wiederzusehen. Und dann erreichte ihn Monate später ein Telegramm. »Kannst du kommen? Rom, Campo Marzio, spanische Treppe. Bitte komm, deine Agavni.« Es musste etwas passiert sein. Aber warum erwähnte sie dann den Campo Marzio, den Stadtteil, in dem er aufgewachsen war? Er hatte ihr davon erzählt, dass er als Kind bei Westwind den Tiber riechen konnte. War es eine Falle? Tagelang rang er mit sich. Dann verschaffte er sich Sonderurlaub und ein Visum und fuhr nach Rom. Als er zur spanischen Treppe ging, war ihm, als ob er wieder 12 Jahre alt wäre. Einer der belebtesten Plätze Roms, er suchte fast eine halbe Stunde. Dann verschlug es ihm den Atem, als er sie dort sitzen sah, den Kopf gegen das steinerne Geländer gelehnt. Sie schien zu dösen. Dann ihre Unbefangenheit, die Selbstverständlichkeit, mit der sie nach seiner Hand griff, sich in seinen Arm schmiegte. Sie lebten 5 Wochen lang wie ein junges Ehepaar auf Flitterwochen. Sie bestand sogar darauf, Bilder in einem Studio zu machen, das sich auf Hochzeitsfotos spezialisiert hatte. Rom litt unter einer entsetzlichen Hitze. Nachts lagen sie nackt im warmen Luftzug, der sie durch das offene Fenster auf dem Bett erreichte, und rauchten, sprachen die ganze Nacht hindurch. 6 statt Frühstück. Anschließend ihre Spülungen mit Essig und warmem Wasser, damit sie nicht schwanger würde. Als der August über die Stadt kam und sich wie eine erstickende Decke auf das Gesicht eines Schlafenden legte, begannen die Streitereien. Sie schienen zunächst nur Anlässe, um den Sex danach noch intensiver zu genießen. Doch dann wurden sie lauter, erbitterter geführt. Fühlte sich Eckart zum ersten Mal wieder einsam, wenn ihm bewusst wurde, dass all dies hier keine Zukunft haben konnte. Agavni wurde in Deutschland steckbrieflich gesucht. Und in weniger als 3 Wochen würde sein Sonderurlaub enden. Wollte er für sie alles aufgeben? Hier in diesem Land leben, in dem Mussolini und seine Schwarzhemden langsam die Macht übernahmen? Sie stritten, versöhnten sich, stritten. Sie verließ das Hotel, blieb einen ganzen Tag weg, er war krank vor Sorge. Sie kehrte zurück, aber ihre Miene war getrübt. Diese Nacht lagen sie bekleidet auf dem Bett, hielten einander fest, krallten sich ineinander. Er wusste nicht, was es bedeuten mochte. Dann sagte sie unvermittelt, »Ich kann so nicht leben. Zu viel von sowas erstickt mich, Andreas.« »Interessant, dass du es sowas nennst.« »Wie soll ich es nennen? Ich bin nicht gut in solchen Gefühlen, deshalb erstickt es mich ja.« »Was heißt das?« »Ich weiß es selbst nicht. Noch nicht, aber...« »Aber du wirst es mir sagen, wenn du es weißt. Du wirst es merken.« Er merkte es. Am nächsten Morgen war sie verschwunden. Eckart wartete 3 Wochen auf sie. Er war zerstört, sammelte die Scherben seiner Liebe auf und verfrachtete sie und sich in den Zug nach Berlin. Ein lapidarer Brief im darauffolgenden Jahr, anliegend eines der Bilder aus dem römischen Fotostudio. Eine junge Frau und ein nicht mehr ganz junger Mann, beide fortgetragen von der Euphorie des Moments. Dem Datum nach zu urteilen, war das Schreiben monatelang unterwegs gewesen. Ein Wunder, dass es überhaupt in Deutschland angekommen war. Sie sei, wo sie sei, der Poststempel deutete auf die Sowjetunion hin. Er möge nicht nach ihr suchen, was in der Sowjetunion ohnehin so gut wie unmöglich war. Es sei besser, wenn er nicht so viel wisse. Sie habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen, den Terrorstrukturen zu entfliehen, und das einzige Land, das ihr die Chance dafür gegeben habe, sei die Sowjetunion. Er möge ihr verzeihen, wenn er könne. P.S. Du hast einen Sohn.
Doc! Hey, Doc! Doc!
Vanuzzi schrie, rüttelte ihn an den Schultern. Als Eckart endlich aufsah, zeigte der Italo-Amerikaner ein besorgtes Gesicht. Wenn... Eckarts Stimme war jetzt heiser, brüchig, Er hustete, räusperte sich, bis sie wieder in ihre gewohnte Tonlage glitt. Wenn das alles wirklich wahr ist. Wo ist mein Sohn? Wo ich hingehe? Budapest. Und was macht er da? Ich weiß nur, dass er unter dem Decknamen Sajus operiert und sich in oppositionellen Kreisen bewegt. Als was? Doc, denken Sie einmal nach. Wenn er in diesem Dossier auftaucht, na, fragen Sie ihn doch am besten selbst. Mhm.